dass der, der in mir ist,
größer ist,
als der, der in der Welt ist. Der, der in mir ist,
ist größer,
als der, der in der Welt ist. Und Vater, ich danke dir, dass keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist,
gegen meine Familie geschmiedet ist,
gegen meine Ehe geschmiedet ist,
gegen meine Gemeinde geschmiedet ist,
es gelingen wird. Sondern deine Pläne, Vater,
werden in meinem Leben zustande kommen.
Und ich danke dir,
dass dein Heiliger Geist
in mir wohnt.
Der ist mehr als ein Überwinder.
Und weil ich in ihm bin und er in mir,
bin ich mehr als ein Überwinder.
Durch den, der mich liebt.
Amen.
Preis dem Herrn. Glory be to God.
Gott ist gut. Amen.
Weißt du, wenn man manchmal so in Lebenssituationen sich befindet, ist es manchmal nur eine Frage von ein paar Minuten, bis alles anders aussieht, wenn man sich Gott naht.
Ja, Ehre sei Gott. Wir wollen heute zusammen ein Thema betrachten, das Teil einer Serie ist, die ich bei unserer Gemeinde zurzeit auch am Lehren bin. Und ich habe auch gebetet darüber, ob das wirklich das ist, dass wir uns miteinander ansehen wollen. Der Titel heißt Die Verwirklichung der Hoffnung. Und ihr werdet euch vielleicht im ersten Moment noch nicht gerade viel darunter vorstellen können, vielleicht doch, aber es wird um einen ganz besonderen Aspekt des Glaubens gehen. Und ich weiß, ihr seid in einer sehr guten Gemeinde, wo ihr viel über Glauben gehört habt. Und ich möchte heute einen Bereich ansprechen. Ich werde euch gleich sagen, worum es geht. Wir werden zuerst noch einige Bibelstellen lesen, der uns weiterhelfen soll, ganz konkret und ganz praktisch in unserem Leben im Glauben. Und ich bitte euch, dass wir einmal ins Markus-Evangelium gehen. Und wir wollen dort drei Passagen lesen. Die erste befindet sich in Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5, Vers 25. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Gehen wir zu Markus Kapitel 9 und lesen da Vers 17 und folgende. Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schämt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sage deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn zugleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Markus Kapitel 11, Vers 23. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Nun, das sind Passagen, die ihr wahrscheinlich schon mal gehört, zumindest auch gelesen habt, wo Jesus einige sehr deutliche und unmissverständliche Aussagen bezüglich des Glaubens macht. Und er sagt in, wo wir in Markus 9 gelesen haben, dieser Vater, der dieses Kind hatte, er sagte, dem Glaubenden ist alles möglich. Im Markus 5 hat Jesus zu dieser Frau gesagt, die den Blutfluss hatte, als er spürte, dass diese Kraft von ihm ausging, hat er sich zu ihr gewandt und hat ihr gesagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Das Gleiche sehen wir in Markus 11, wo Jesus über den Glauben lehrt. Und er sagt ganz einfache Dinge, so wie glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also wenn man diese Worte Jesu, die ja der Wahrheit entsprechen, ansieht, dann hat man so den Eindruck, Mensch, das ist ja sowas Tolles und sowas Wunderbares, dass Jesus uns hier verheißt. Amen.
Amen.
Preis dem Herrn. Und wisst ihr, jedes Wort, das Jesus gesprochen hat, ist Wahrheit. Er hat keine Rätsel aufgegeben oder um den heißen Brei geredet oder Dinge nicht so gemeint, wie er sie gesagt hat. Wenn er gelehrt hat, dann hat er die Wahrheit gesprochen. Man kann sogar so weit gehen, dass man sagen kann, Jesus selbst ist die personifizierte Wahrheit. Weil er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also er hat nicht nur den Weg, er hat nicht nur Wahrheit, er hat nicht nur Leben, sondern er sagt von sich selber, ich bin es. Ich bin die Wahrheit. Und siehst du, so wenn Jesus etwas spricht, wenn er etwas sagt, dann ist das ganz einfach wahr. Was ist aber nun, wenn ich diese wunderbaren Stellen kenne? Und ich weiß, ja, ich brauche nur zu glauben und alles wird gut. Was ist, wenn ich in meinem Glaubensleben enttäuscht werde? Wenn ich den Herrn für etwas vertraute und es ging anders, als ich das eigentlich mir erhofft hatte? Oder da höre ich wieder von einem Mann oder von einer Frau, die ja so gute Christen waren, die jeden Sonntag in die Gemeinde gekommen sind, die den Zehnten gegeben haben, die gastfreundlich waren, die heilig gelebt haben. Und doch gestorben sind. Wir schneiden heute ein ziemlich heikles Thema an. Die sogenannten Glaubensenttäuschungen. Und ich weiß für meinen Teil, dass man solche Dinge ansprechen muss. Weil, wenn du diese Stellen kennst, die Lehre diesbezüglich gehört hast, was gut ist, dass wir Lehre diesbezüglich hören. Aber dann erlebst du irgendwann, dass deine Erfahrung einen anderen Weg geht. Und du fragst dich ja, was ist das Problem? Siehst du, solange es bei deinen Kopfschmerzen nicht funktioniert hat, ist es nicht so schlimm. Weil die gehen sowieso wieder. Die gehen sowieso wieder. Aber was ist, wenn plötzlich Dinge im Leben auftauchen, wo es eben keine menschliche Hilfe gibt? Was, wenn es plötzlich Dinge gibt, die so wichtig sind, dass wir uns keinen Flop leisten können? Darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Seht ihr, wenn wir erleben, dass unsere Erfahrung, das, was wir einerseits glauben von der Schrift her und unsere Erfahrung, dass es da eine Lücke gibt dazwischen, dann müssen wir dem ins Auge sehen. Wir dürfen diese Dinge nicht verleugnen oder so tun, als existieren diese Enttäuschungen nicht. auch in unserem eigenen Leben. So, wir müssen sehen, Vater, einerseits sagst du mir hier ganz konkrete Dinge in deinem Wort, so etwa wie dein Glaube hat dich geheilt, Tochter, oder dem Glaubenden ist alles möglich. Und da bin ich und habe geglaubt und geglaubt und geglaubt und geglaubt und nichts ist geschehen. Da stimmt doch was nicht. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir reagieren können. Wir können die Lehre verantwortlich machen. Wir können Gott die Schuld geben. Wir können der Gemeinde die Schuld geben. Es gibt viele Sündenböcke, Box oder Böcke, wie heißt das? Böcke, gell? Der Bock, die Böcke, ja. Da gibt es viele Sündenböcke, auf die wir zeigen können und sagen, das ist das Problem. Es gibt ja Menschen, die haben der sogenannten Glaubenslehre den Rücken gewandt, weil sie sagen, das stimmt so nicht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und ins Wort schauen, hingehen und lesen, was Jesus gelehrt hat, müssen wir sagen, doch, es steht da. Amen. Es steht im Wort, es steht in der Schrift. Und ich habe dieses Thema bei uns in der Gemeinde begonnen, auseinanderzunehmen, weil wir auch einen Mann hatten in der Gemeinde, der gestorben ist. Ein guter Christ, der krebskrank war, der geglaubt hat, der sich bemüht hat und ist trotzdem gestorben. Warum? Und ich glaube, dass es eine Antwort gibt auf diese Frage. Und wir werden uns heute damit auseinandersetzen. Gehen wir einmal zu Hebräer Kapitel 11. Und wisst ihr, wir müssen uns auch bewusst sein, wenn jemand darauf verweist, was für ein guter Christ so und so doch war, und ihm ist trotzdem das geschehen, oder sie ist trotzdem gestorben, oder trotzdem ist jenes geschehen, müssen wir uns fragen, was hat das gute Christsein damit zu tun? Jesus, es ist immer noch nicht nach Werken, es ist immer noch Gnade. Hebräer 11, da finden wir eine Definition von Glauben. In Hebräer 11 heißt es, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist eine Verwirklichung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Wort zu übersetzen. Es kann auch Grundlage oder anderes bedeuten. Aber mir, früher hatte ich immer ein bisschen Probleme mit diesem Wort Verwirklichung. Ja, Verwirklichung, Verwirklichung. Ja, okay. Mir haben andere Worte besser gefallen. Aber seit kurzem bin ich Fan von diesem Wort, weil es einiges erklärt. Es heißt, der Glaube ist eine Verwirklichung oder ein Wirklichwerden, ein Wirklichkeitwerden von etwas, das vorher nicht wirklich war. Aber der Glaube bringt die Verwirklichung von dem, was du hoffst. Du siehst also, dass Hoffnung, etwas zu erwarten, nicht dasselbe ist wie Glauben. Hoffnung und Glauben sind zwei unterschiedliche Dinge. Und die Schrift sagt uns sogar in Sprüche Kapitel 13, dass hingezogene Hoffnung das Herz krank macht. Aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Eine hingezogene Hoffnung, das heißt eine Hoffnung, die nicht erfüllt wird. Eine Hoffnung, die Hoffnung bleibt, die nie in Erfüllung geht, macht das Herz krank. Und vom Glauben lesen wir in Hebräer 11, dass der Glaube eine Verwirklichung, ein Wirklichkeitwerden von dem ist, was wir hoffen. Wir kommen der Sache langsam näher. Habt etwas Geduld. Glaube ist die Grundlage der Hoffnung. Warum ist das so wichtig? Wenn unsere Hoffnung keine Grundlage hat, werden wir enttäuscht werden. Werden wir enttäuscht werden. Und ich habe mich mit diesem Thema der Glaubensenttäuschungen schon länger beschäftigt, befasst gehabt, einfach rein gedanklich in meinem Herzen, und bin einmal bei einem Studium von einem Glaubenskurs von Kenneth Hagin auf eine Aussage, auf ein Zitat gestoßen, wo er Wesley zitiert. Und wir haben gedacht, dass Glaubensenttäuschungen eine Sache sind, seit es die Glaubensbewegung gibt. Aber das stimmt nicht. John Wesley hat 1741 eine Predigt gepredigt, vielleicht dieselbe Predigt öfters, aber dann hat er sie gepredigt. Ich glaube, es war sogar Mai. Ich habe das im Internet gefunden. Und Hagen zitiert in einem seiner Bücher, was John Wesley gesagt hat. Und hört euch das an. Er sagte, der Teufel hat der Gemeinde einen Ersatz für Glauben gegeben, der so sehr wie Glaube aussieht und sich wie Glauben anhört, dass viele Menschen den Unterschied nicht erkennen. Wesley nannte es gedankliche Zustimmung. Er nannte es gedankliche Zustimmung. Und warum muss es gleich der Teufel sein? Der Teufel hat der Gemeinde einen Ersatz für Glauben gegeben. Also es scheint ziemlich eine schlimme Sache zu sein, dieser Ersatz. Warum? Weil du nämlich meinst, du glaubst und dich dann wunderst, warum die Hoffnung nicht eintritt. Weil du überzeugt bist, weil es so sehr wie Glauben aussieht, weil es sich wie Glauben anhört, aber es nicht Glauben ist. Das ist dieser Zustand, wo wir eine Wahrheit erkennen, wo wir im Wort zum Beispiel sehen, ja, ich weiß, dass ich in seinen Wunden geheilt bin. Sagen wir einmal, du hast einen schlechten Bericht bekommen vom Arzt, wo es heißt, wir können nichts tun, das wird immer so bleiben. Oder im schlimmsten Fall, es wird tödlich enden. Und jetzt gehst du hin, suchst dir die Schrift und du mit allem, was du hast, mit allem, was du bist, willst du glauben. Du gibst dir Mühe, du meinst es aufrichtig. Aber etwas geht einfach nicht weg. Und es ist diese unterschwellige Furcht. Diese unterschwellige Furcht. Und wisst ihr, ich rede hier nicht von Erfahrung anderer, sondern aus meiner eigenen. Weil ich selber schon erlebt habe, wie es ist, wenn ich das richtige Gebet gesprochen habe und nachher die richtigen Worte gesagt habe und das, was noch übrig blieb, diese Sorge, diese unterschwellige Furcht ignoriert und verdrängt habe. Aber wisst ihr, dass wenn Glaube wirklich vorhanden ist, dass Furcht überhaupt keinen Platz hat? Furcht und Glaube, die vermischen sich nicht. Du kannst nicht im Glauben sein und dich gleichzeitig noch sorgen. Siehst du, und nach Glaube ist nicht ein Produkt der Seele. Es ist kein Produkt des Verstandes, sondern es ist eine geistliche Realität. Hebräer sagt, dass der Glaube eine Verwirklichung ist. Das heißt, etwas ist in dir Wirklichkeit geworden. Und zwar so sehr, dass deine Hoffnung nun plötzlich Boden hat. Du weißt, ich hoffe nicht nur, sondern meine Hoffnung hat ein Fundament bekommen, hat eine Grundlage bekommen. Ich habe euch in der Bibelschule zumindest einigen, ich weiß nicht, ob es in jedem Jahr war, meine Frau und ich, wir hatten ja vier Fehlgeburten. Und bei der ersten denkt man nur so, ja, okay, das geschieht statistisch gesehen jeder zweiten Frau oder jeder dritten Frau. Also packen wir es nochmal. Aber wenn du dann die vierte Fehlgeburt durchmachst, dann waren wir schon so weit, dass wir, vor allem sie, also wir waren ja gemeinsam schwanger in einem gewissen Sinn, aber dass wir Angst hatten, wieder schwanger zu werden. Man konnte sich schon gar nicht mehr freuen, weil wieder dieser Gedanke da war, ach, wenn wir das Ganze nochmal durchmachen müssen. Und ich kann mich erinnern, in diesen verschiedenen Phasen, wo wir diese verschiedenen Fehlgeburten durchgemacht haben, erlebt hatten, dass wir richtig gebetet hatten. Dass ich gesagt habe, komm Schatz, wir stellen das Wort auf. Wenn zwei oder drei etwas erbitten, dann wird es ihnen gegeben werden. Alles, was ihr bittet in meinem Namen, wir haben uns an den Händen gehalten. Wir haben wirklich die Augen fest zugekniffen. Mit ganzem Herzen waren wir dabei und wir haben gebetet. Herr, wir möchten dieses Baby behalten und im Namen Jesus Christus sei in Ordnung und so weiter. Wir haben von Herzen gebetet und haben uns wirklich angestrengt zu glauben. Aber weißt du, was übrig blieb? Was wir nicht loswerden konnten, war diese unterschwellige Furcht. Und ich habe gemerkt, ich habe das einfach, nein, wir haben gebetet, das ist gut, oder? Aber ihr Lieben, es war kein Gramm Glauben da. Es war intensivste gedankliche Zustimmung. Aber es war nicht wirklich etwas, das in mir drin passiert ist. Wisst ihr, dass es heißt, dass man Glauben an etwas erkennen kann? Es gibt bestimmte Indikatoren für Glauben. Und einer davon ist die Ruhe. Das heißt in Hebräer 4, lasst uns das einmal aufschlagen, Hebräer Kapitel 4, wir sind ja schon in diesem Buch. Hebräer Kapitel 4, Vers 3. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle und so weiter. Und du siehst hier, das Eintreten in die Ruhe wird mit Glauben verglichen. Wir gehen in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Und ich sage euch, dass der wahre Glaube ein Ort, ein Zustand der Ruhe ist. Du sagst, ja, was ist denn der gute Kampf des Glaubens? Dieser Kampf des Glaubens ist der Kampf, in der Ruhe zu bleiben, in die Ruhe einzutreten. Seht ihr, und diese Ruhe, die durch den Glauben gewirkt wird, ist eine übernatürliche Ruhe, die nicht abhängt von den Umständen, wie Dinge gleich aussehen im Natürlichen, sondern ist eine Ruhe, die kommt, weil Gottes Wort deinem Herzen offenbart wurde. Wisst ihr, ich bin der Überzeugung, dass diese Frau, die den Blutfluss hatte, nicht einmal wusste, dass sie glaubt. Bis Jesus ihr gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt. Sie hatte etwas gehört. Sie hatte plötzlich dieses Brennen in ihrem Herzen, dass sie sagte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anrühre, wenn ich nur das tue, dann werde ich geheilt. Da war etwas in ihr, das eine solche Überzeugung war, eine solche Wirklichkeit, dass sie hinging, danach handelte und es geschah. Sie hatte keinen Glaubenskurs. Ich möchte nichts von der Lehre wegtun, die wir bekommen, weil diese Dinge sind wichtig, dass wir, wisst ihr, klar lernen, dass wir Struktur haben, dass wir Dinge verstehen. Aber wisst ihr, man kann sich selbst betrügen, indem man hört und hört und hört und hört und anfängt, seine Sicherheit und sein Leben auf der Offenbarung anderer aufzubauen. Und man hat selber nie eine Erfahrung gemacht und hat selbst nie die Offenbarung davon bekommen, was es heißt, wenn Gott Glauben in dein Herz gibt. Wir gehen in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Und wisst ihr, echte Ruhe kommt nicht in erster Linie durch Wellness oder durch viel Schlafen oder durch gut Essen oder durch Ferien. Wahrhaftig schön ist es, wenn wir in unserem inwendigen Menschen Ruhe haben. Weil du kannst auf die schönste Südseeinsel fahren, aber wenn du deine Probleme mitnimmst, wird das auch nicht so viel bewirken. Aber wenn inwendig ein Zustand von Frieden und von Ruhe eintritt, ihr Lieben, das ist Wellness. Das sind Ferien. Das ist die Ruhe, die Gott uns verheißen hat. Amen. Seht ihr, und wir müssen aufpassen, wie ich schon sagte, dass wir nicht nur eben Dinge hören und hören und hören und niemals selber anfangen, Gott zu suchen und konkrete Schritte mit ihm zu machen. Weil wir denken, ja, so und so hat er gebetet und er hat gelehrt und ich weiß in meinem Herzen, dass es stimmt. Aber du nie Täter des Wortes wirst. Auch von solchen, die hören und nicht tun, heißt es, sie betrügen sich selbst. Im Jakobusbrief. Er betrügt sich selbst. Warum? Weil er glaubt, hey, ich weiß Bescheid, alles in Ordnung. Aber wenn wir nie tun, werden wir die Kraft und die Realität von den geistlichen Dingen nicht erfahren. Wir glauben dann vielleicht, dass wir glauben. Wir wissen, was man tun muss, wenn dann die schlechte Nachricht kommt. Aber wir haben selber keine Erfahrung gemacht, sondern haben unsere Sicherheit einzig und allein, wie gesagt, auf der Offenbarung anderer aufgebaut. und wir wundern uns, warum es nicht funktioniert. Die Worte Jesu waren klar. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Wisst ihr, und ich habe festgestellt, dass der Glaube in meinem Herzen viel mehr mit Gott zu tun hat als mit mir. Ich habe meinen Teil. Aber ich kann mich sehr, sehr gut an diese Zeit erinnern, mit den Fehlgeburten, wo ich das Wort zitierte, das Wort ausgesprochen habe. Und ich konnte diese, wisst ihr, als meine Frau im Bett lag und die Krämpfe wieder anfingen und die Blutungen wieder anfingen, und es war die fünfte Schwangerschaft, da habe ich so das Gefühl, eine Hand, die drückt hier alles zu. Ich verliere sämtlich, ich kann nicht mal mehr beten. So hat sich das angefühlt. Einfach weil dieser Druck wieder kam, mit dieser Angst, das Gleiche wird jetzt noch einmal geschehen. Und ich habe dann einen Schluss gefasst und habe gesagt, Moment, also Herr, entweder stimmt dein Wort oder es stimmt nicht. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich gehe nach oben und ich werde beten, bis die Sonne aufgeht, bis ich nicht mehr kann. Es war Abend. Ich bin dann hochgegangen und bin mit einer einzigen Schriftstelle vor Gott. Diese Schriftstelle war Johannes 16, 23. Johannes 16, 23, wo es heißt, und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Also zuerst einmal diese Stelle wiederum ganz einfach, ganz deutlich. Wahrlich, wahrlich, also ganz sicher, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Und da bin ich auf meinen Knien, bete im Geist, lese diese Stelle, rede mit Gott darüber, sage, du hast das gesagt, Vater, gehe wieder, bete im Geist. Und während ich diese Stelle lese, merke ich versuche das zu glauben. Ich versuche vor allem, diese Angst loszuwerden, die in meinem Herzen war. Und ich habe gewusst, ich könnte sie jetzt wieder beten, wie die letzten viermal, und es wäre genau der gleiche Zustand. Ich hätte es zwar gebetet, ich hätte vielleicht Danke gesagt, aber wenn die Angst da ist, weiß ich, da ist nichts wirklich, da ist nicht etwas geschehen, da ist nichts passiert. Und ich fing an, Gott zu suchen. Ich hatte diese innere Entscheidung, entweder ist sein Wort wahr, oder ich habe mich furchtbar getäuscht. Und bin einfach irgendwelchen Einbildungen auf den Leim gegangen. Und es ist alles nur Quatsch. Aber, ich sagte, Vater, ich weiß, dass diese Dinge stimmen. Ich hatte zu viele Erlebnisse auch mit der geistlichen Welt, dass ich das alles ignorieren könnte. Ich weiß, dass diese Dinge im Geist real sind. Und Vater, du hast gesagt, was immer, egal was, ich dich bitten werde, im Namen Jesu, das wirst du mir geben. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt ihn noch nicht gebeten. Ich habe noch nicht gebetet. Dann habe ihn weiter gesucht, habe ihm immer wieder sein Wort, aber du hast das gesagt, das hast du gesagt, habe ihm sein Wort vorgehalten. Und ich war inwendig darauf eingestellt, ich werde jetzt alles auf eine Karte setzen. Und Gott suchen, bis ich aus meiner Haut fahre oder was auch immer, bis morgen wird und ich einfach nicht mehr kann. Ihr Lieben, uns waren keine 45 Minuten, als plötzlich etwas geschah. Dieses Wort, das ich die ganze Zeit vor ihn hob, da war es, wie wenn er selbst dieses Wort nun zu mir sprach. Was ich gelesen hatte, natürlich stand es da und ich saß und ich habe es mit meinem Verstand wahrgenommen. Aber seht ihr, die Realität, die Verwirklichung von dem, die hatte noch nicht stattgefunden. Ich hätte mich selbst betrügen können und hätte mir selbst einreden können, weil ich jetzt gedanklich dieser Stelle stark zustimme. Und ja, das ist so. Oh, preis dem Herrn, was immer ich ihn bitte, das wird er mir geben. Ich hätte mich wieder selbst in das Licht führen können. Aber dann habe ich den Unterschied gemerkt. Was geschieht, wenn ein Ausspruch Gottes kommt? Wir wissen ja, der Glaube kommt vom Hören. Das heißt auch, der Glaube kommt vom Gehörten und das Gehörte durch das Wort Christi, durch das Wort Gottes oder in der konkordanten Übersetzung durch einen Ausspruch Gottes. Und in diesem Moment, in der Begegnung mit Gott, da war es so, als ob er mir Johannes 16,23 ganz neu sagt. Und was da geschieht, ihr Lieben, ich sage euch in ein Wort vom Herrn, sagt Kenneth Copeland, kann ein Leben verändern für immer. Dann kam dieses Wort in mein Herz und ich stellte fest, die Furcht ist weg, die Beklemmung ist weg. Und dann habe ich gespürt, jetzt ist die Realität von Johannes 16,23, die Hoffnung von Johannes 16,23 ist Wirklichkeit geworden. Und plötzlich befand ich mich in einer Haltung, in einer Position, wo ich wusste, jetzt kann ich einfach einmal bitten und es ist gut. Da habe ich Hagen nie verstanden. Er hat gesagt, wenn du das Gebet des Glaubens betest, dann musst du nur einmal beten, nicht x-mal. Natürlich habe ich es früher auch befolgt und habe dann die Angst verdrängt. Aber jetzt habe ich erlebt, wie es ist, wenn das Wort Gottes in dein Herz kommt und wir wissen, dass der Glaube durch die Liebe wirksam ist und dass die vollkommene Liebe alle Furcht austreibt. Und das, was da kam, war nicht mein Produkt. Das war sein Produkt in mir. Denn das ist auch der Gnadenaspekt des Glaubens. Dass mit der Offenbarung seines Wortes, also wenn dieser Geist der Offenbarung oder Geist Gottes sein Wort in dein Herz hineinspricht, dass mit diesem Licht der Glaube kommt. Es heißt ja, der Glaube kommt. Er kommt. Er kommt. Vom Hören. Durch das Gehörte. Sie sind nicht einfach nur diese Ohren. Es sind die Ohren deines Herzens. Es sind die Augen deines Herzens. Ich habe diese Stelle empfangen und habe gemerkt, jetzt bin ich durch. Das Einzige, was noch fehlt, ist, diese Stelle zu tun. Und dann habe ich gesagt, Vater, ich bitte dich, dass dieses Kind, dass uns das erhalten bleibt. Ich danke dir dafür und habe ihn gelobt und gepriesen. Und ich ging nach unten. Ich komme ins Schlafzimmer rein und da kommt der schlechte Bericht. Schatz, es ist schlimmer geworden. Mehr Krampf, mehr Blutungen. Früher hätte mich gleich wieder die Hand gepackt. Die Angst, die Sorge. Aber jetzt ist etwas geschehen, das ich mir eigentlich so nicht erklären konnte. Obwohl sie mir sagte, es ist schlimmer geworden, hat mich das nicht berühren können. Dieser Friede, von dem in Philippus geschrieben steht, dass wenn wir unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unser Herz erfüllen wird, unsere Gedanken bewahren. Und ihr Lieben, die Schrift meint wirklich, was sie sagt. Weil ich habe mich gewundert, hey, warum habe ich Frieden? Warum bin ich so ruhig? Warum reagiere ich nicht auf diese eigentlich schlechte Nachricht? Seht ihr das? Es war etwas, das Gott gewirkt hat. Es war ein Ausspruch, der von ihm kam. Und ich bin überzeugt, dass etwas, das den Unterschied ausmachte, war diese Entschlossenheit, wirklich aufs Ganze zu gehen, um das vom Herrn wissen zu wollen. Weil was nützt mir eine Offenbarung von Hagen, wenn ich selbst keine habe. Versteht ihr? Dank sei Gott für Hagen, für all die Glaubensmänner und Lehrer und Pastoren, die wir haben. Wir brauchen sie. Aber wenn wir nur hören und hören und hören und uns in falscher Sicherheit wägen und wenn dann der schlechte Bericht kommt und wir sagen, ja, das funktioniert alles nicht, betrügen wir uns selber. Und wir entgehen dem, was wirklich gut für uns ist. Praise God. Ihr Lieben, als Jesus sagte, wer immer zu diesem Berg sprechen wird, er hat ja das Wort diesem gebraucht. Diesem ist ein Demonstrativpronomen. Stimmt das? Das heißt, ich kann mich erinnern, die Regel, Demonstrativpronomen sind die, wo man drauf zeigen kann. Und wenn du mit dem Finger auf etwas zeigst, dann ist es ein Demonstrativpronomen. Das heißt, da war wirklich etwas, worauf er gezeigt hat. Ja, das sind aber doch die Sorgeberge. Nun, die sind auch Berge, aber in diesem Fall hat er gezeigt. Was wollte er demonstrieren? Dass wenn ein Ausspruch Gottes kommt und sagt, Michael, bewege diesen Berg, dass die Kraft, die mit dieser Erleuchtung, mit dieser Aussage kommt, diesen Berg tatsächlich versetzen kann. Versteht ihr? Wenn wir aber jetzt irgendwo vor einem Hügel sitzen oder uns setzen oder hingehen und wir versuchen jetzt zu glauben, dass dieser Berg sich bewegt und geht und, wisst ihr, ihr werdet enttäuscht werden. Weil der Geist Gottes dir das nicht offenbart hat, weil du kein Wort diesbezüglich bekommen hast, vom Heiligen Geist das zu tun. Dieser Glaube, von dem ich hier rede, ist vor allem der Glaube, wo es darum geht, vom Herrn zu empfangen. Wir wissen, es gibt auch einen Glauben, nach dem wir leben sollen. In allen Dingen im Glauben leben. Aber hier geht es darum, wenn wir von Gott empfangen, ihr Lieben, diese Dinge funktionieren. Und ich bringe dieses Beispiel mit den Fehlgeburten immer wieder, weil ich diesen Unterschied von diesem formalen Gebet, das verstandesbasiert war, so gut vergleichen konnte mit dem Erlebnis des Echten. Wisst ihr, eine weitere Merkmale von echten Glauben sind, wenn Freude und Friede da sind. Wenn Freude und Friede da sind. Und ich konnte mir nicht erklären, wie kann das sein? Meine Frau geht schlechter. Und ich bin so voller Frieden, so voller Freude. Und mein Verstand fing an zu rotieren. Was ist los? Kommt jetzt ein Angst, oder? So hat mein Verstand reagiert. Versteht ihr? Aber es ging nicht. Hier im Herzen. Wir wissen auch, dass der Glaube mit dem Herzen wird geglaubt, heißt es im Römer. Mit dem Herzen wird geglaubt. Nicht mit der Seele, nicht mit dem Verstand. Der Verstand und die Seele, die brauchen Erneuerung. Aber echter Glaube, wo Verwirklichung stattfindet, ihr Lieben, das geschieht im Herz. Und der Glaube ist eine Verwirklichung von dem, was man hofft. Meine Hoffnung war, dass das Wort tatsächlich so einfach ist, wie es da steht. Dass ich den Vater einfach bitten muss und er macht. Das war meine Hoffnung. Und siehst du, in dem Moment, als Gott dieses Wort zu mir sprach, ganz persönlich, da wich einerseits alle Furcht, gleichzeitig kam diese Kühnheit, Gott nun zu bitten. Und es war so einfach. Sag, Vater, ich bitte dich, du hast gesagt. Oh, Halleluja. Und es wurde mir gegeben. Wisst ihr, Hagen hat einmal gesagt, dass wenn er von seiner Familie einen schlechten Bericht bekommen hat, dass so und so krank ist oder da hat man eine Diagnose gestellt, die nicht gut ist, dass er nicht sofort hinging, um zu beten, sondern dass er erst Stunden, manchmal Tage, sich mit dem Wort Gottes gefüllt hat, gebetet hat über dem Wort, mit dem Wort, bevor er dann den Herrn gebeten hat für das, was er wollte. Wir sind doch manchmal so, eine Notsituation, oh Herr, hilf und mach das und mach's ab jetzt, Amen. Und es verändert sich gar nichts. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Siehst du, dass er das Wort zuerst erwähnt? Unsere natürliche Reaktion ist beten. Aber Jesus sagte, wenn deine Worte in dir bleiben, dann wirst du bitten, was du willst. Und es wird dir geschehen. Eine weitere Stelle, die ich euch noch kurz zeigen möchte. Man könnte hier viel, viel, viel machen, aber wir brauchen das nicht. Ich denke, das Wesentliche, so hoffe ich doch, ist durchgekommen, dass es wirklich einen Ersatz für Glauben gibt, wo wir uns, solange alles gut geht, in Sicherheit wägen. Aber wenn es darauf ankommt, es versagt. Hey, denn das ist die gedankliche Zustimmung. Und mich hat das seit so hintergestellt, also als ich von Wesley gelesen habe, dass er das schon diagnostiziert hatte. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Denen, die ihn suchen. Es war nicht meine Erkenntnis, die mir damals das Resultat gebracht hatte, sondern für mich war es das Wort und das Suchen. Überleg dir einmal, wann hast du bezüglich deiner Situation wirklich Gott gesucht? Und zwar mit einer Hartnäckigkeit, wo du es nicht nur aus frommem Pflichtgefühl tust, ja, ich weiß, man sollte beten, nein, und wo du sagst, jetzt will ich es selber wissen. Herr, du hast im Leben von Hagen, von dem und dem und dem und dem, hast du all diese Dinge getan und ich höre nur immer davon. Das kann es doch nicht sein. Dann fang an, ihn zu suchen. Leben, das wird dich etwas kosten, dein Fleisch zu überwinden, dich nicht mehr in dieser falschen Sicherheit der seelischen, gedanklichen Zustimmung zu wägen, sondern deine eigenen Erfahrungen mit Gott zu machen. Und ich sage euch, dieses Zeugnis, das ich habe, auch von unseren Fehlgeburten, es gibt noch andere, die haben Kraft, weil es etwas ist, das ich selber erlebt habe. Wo ich die Offenbarungskraft von Gottes Geist erlebt habe. Und versteht ihr, dass er da keinen Unterschied macht zwischen euch und mir? Es geht darum, wer ihn sucht. Wer ihn sucht. Manchmal sind wir einfach zu wenig verzweifelt, um wirklich ganz zu suchen. Wir haben ja nur dort einen Seelsorge und dort jemanden, der gut kann beten, da gibt es da noch einen Kurs und da eine Möglichkeit, oder? Warum nicht direkt zu ihm gehen und Antworten holen, Dinge durchbeten? Die alten Pfingstler, die hatten diesen Ausdruck, etwas durchbeten. Kennst du das? Was es heißt, eine persönliche Not so lange vor Gott zu bringen, mit einem Wort seine Antwort, bis du durch bist und Friede deine Seele, deinen inwendigen Menschen erfüllt? Ihr Leben, das Wort Gottes funktioniert. Amen. Es ist die Wahrheit. Und das, was so einfach aussieht, das ist einfach, wenn wir im Glauben sind. Wenn das Wort Wirklichkeit wurde, weil es uns durch den Geist Gottes geoffenbart wurde. Halleluja. Wisst ihr, man kann äußerlich, kann man wie ein Glaubender aussehen. Oh ja, der Herr ist gut und ich glaube, das wird passieren und so wird ihn treffen. Und nein, Jesu Wunde bin ich geheilt. Und innerlich ist immer noch diese kleine Sorge, diese kleine Furcht, manchmal größer, manchmal kleiner. Ich selbst habe schon gewirkt wie ein Glaubender durch das, was ich sagte, kühn proklamiert habe unter meinen Geschwistern, habe später gemerkt, das war gar nicht das, wovon die Bibel sprach. Amen.
Amen.
Heißt dem Herrn. Lasst uns aufstehen. Lasst uns Gott erheben, ihn preisen, da wo du bist, an Ort und Stelle. Oh Lord, we praise you. Hallelujah, Father. Lord, we worship you. Thank you, Lord. Glory be to you. All glory. Hallelujah. Shimaha solemere genesunai kerimonisei. Leza mahana shege venemastomi. Allora bene stima randasce che ne stoloro cabana stele morugissima rale sime. Lere bono scegra stama hale me stima regio sime mendibe. Gio mamazina mahan mi gissime rendere mamazdore me assigio me rengo marasti. Me zama gisse mahan dere me stole rebe sana malacoro mo stele gisse mamma. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Glory to God.
Glory to God. Si hamalese samarando ke simemende. Ki amastomi labo rese demisolebe.
Und Vater, ich bitte dich für jeden Mann, für jede Frau in dieser Versammlung, in dieser Gemeinde, Herr, dass du in diesen Lebensbereichen, wo Oberflächlichkeit eingetreten ist, wo Resignation, Herr, aufgrund von Enttäuschungen, von sogenannten Glaubensenttäuschungen eingetroffen ist. Vater, da bitte ich, dass du ganz neu mit deinem Heiligen Geist, Herr, in diese Leben hineinkommst. Dass du durch deinen Geist, Herr, offenbarst, wie groß deine Güte ist. Und dass du uns hilfst zu verstehen, Herr, was das Echte ist und was die Fälschung ist. Wo wir uns selbst, Herr, in falschem Glauben erweckt haben. Dass du uns dort zeigst, Vater, uns Erlebnisse, uns Erfahrungen gibst, wo wir zumindest einmal ein Erlebnis haben, dass wir den Unterschied sehen. Vater, ich bitte dich, dass du ein Brennen beginnst, ein Feuer anfängst in diesen Herzen und dass du dort tröstest, Herr, wo diese nagenden Fragen sind, wo diese Skepsis ist, dass du dort hineinkommst mit dem Geist des Glaubens, mit deiner Gegenwart. Und Vater, ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist jeden Mann und jede Frau heute Morgen hier füllst, um sie zu trösten, um sie zu erfüllen mit deinem Geist von Neuem, Herr, dass sie mit Freudenöl gesalbt werden, das von dir kommt, Herr, dass die Asche vorbei ist, dass du ihnen das Freudenöl gibst, Herr, und Friede, der von dir kommt. Denn du bist die Quelle des Lebens. Und Vater, mein Gebet ist, dass du durch den Geist der Offenbarung in diesen Herzen weiterwirkst. Herr, dass sie nicht warten, bis der schlimme Bericht kommt, sondern heute anfangen, das Echte des Geistes zu suchen und danach zu hungern. Im Namen Jesus Christus. Amen.